Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Wir haben heute Dr. Gordon Euchler zu Gast. Er ist Director bei Deloitte und wir haben heute ein spannendes Thema über die Skalierung und Strategie in Data Science Projekten. Herzlich willkommen, Gordon.
Danke, dass ihr mich habt hier.
Ja, natürlich, gerne. Das ist ein sehr spannendes Thema. Möchtest du dich noch weiter vorstellen oder springen wir gleich rein in das Themengebiet über die Skalierung von Data Science? Was sind so die Herausforderungen in diesem Bereich?
Ja, ich kann dir noch mal zwei Sätze sagen. Ich habe sehr gerne und sehr lange studiert und irgendwann sind einem dann die Abschlüsse ausgegangen nach dem Doktor in Cambridge. Bin dann eigentlich in der Werbung gelandet, habe quer durch Europa und die Welt größere Marken betreut, mit großer Freude. Und habe jetzt vor ein paar Jahren kam dann mehr und mehr wieder der Schritt in den Bereich Consulting rein, wo ich jetzt so ein bisschen Creativity und Consulting zusammenführe bei Deloitte. Und das ist wahrscheinlich auch der Angle, den ich am meisten zum Thema Data Science mitbringen kann. Also ne, so ein bisschen die analytische Vergangenheit aus Cambridge und den Quatsch und Unfug aus der Werbung. Und meine Erfahrung, wahrscheinlich ist es auch vielleicht auch nur meine persönliche Erfahrung, ist, es am besten ist, wenn der Unfug und die Data zusammenkommen.
Und hast du da Beispiele dazu, schön gesagt, zum Unfug? Wann kommt der Unfug zusammen und Data Science?
Ja, also das ist ein Beispiel. Ein Beispiel ist fast zu wenig gesagt, sondern so ein bisschen mein Hauptsteckenpferd im Bereich Data. Das nennt sich heute die Excitement Points und hat irgendwie vor vier Jahren, ja, da war ich noch in der Werbung angefangen, mit der einfachen Frage, Mensch, wenn man in der Werbung arbeitet, arbeitet man sehr viel und das muss man schon mögen und da, um so viel zu arbeiten, muss man das Produkt auch mögen und ich kann es ja ganz offen sagen, auch wenn echt viele Werbung Mist ist, kein Mensch arbeitet in der Werbung, um Mist Werbung zu machen, sondern um gute Sachen zu machen, um die Sachen, an die man sich noch aus der Kindheit, an die man sich noch als Erwachsener erinnert, die Leute ein kleines bisschen zum Lächeln oder Nachdenken bringen. Und was uns aufgefallen ist, kein Mensch weiß, von all den tausenden Werbungen, die jeden Tag laufen hier in Deutschland, welche Werbung den Deutschen tatsächlich am besten gefällt. Und das haben wir mal angefangen und das ist auf große Resonanz gestoßen. Und es ist eigentlich nur eine Frage gewesen, die mein alter Professor nannte, dass mal die Erbsünde der Werbung geht. Die Erbsünde ist, keiner möchte Werbung sehen. Deswegen fragen wir einfach, haben Sie in letzter Zeit eine Werbung gesehen, die Ihnen sehr gut gefallen hat? Und von all den tausenden Stücken Werbung, mit denen man so pro Woche beballert wird, dürfen die dann halt eine nennen. Und diese eine ist dann wirklich durchgekommen und diese Nennung hat dann einen hohen Wert. So, und das ist eigentlich eine totale Quatschfrage, ne, weil es irgendwie auch jetzt nicht gerade schlau oder irgendwie sophisticated oder irgendwas ist, aber das hat sich so weiterentwickelt, dass es irgendwie ganz gut geworden ist. Mittlerweile ist das ein Datensatz von über 100.000 Stück. Und wir fragen immer noch ab, was so die Kreativtechnik war. Mittlerweile fragen wir auch noch den Mediakanal und die Emotionen, also die Markenpositionierung ab. Und dadurch, dass das einfach immer weiterläuft, haben wir da einen relativ einzigartigen Datensatz. Und dadurch, dass der so dumm ist und nur aus einer Frage besteht, kann man den halt auch immer weiter skalieren.
Ja, wenn ich mich da zurück erinnere an mein Projekt in der Werbeagentur, wirklich eine sehr große, wir haben da Big Data Systeme aufgesetzt, Hadoop Cluster, das hat dann Wochen gedauert, bis alles lief, wenn es überhaupt mal lief, bis die Daten dann übertragen wurden, Terabyte von Daten und dann Analysen gefahren, wer klickt jetzt wo drauf, wer gefällt.
Was gefällt einem? Da hört sich das doch sehr einfach an. Also es hört sich wirklich spannend an. Mein kleinen Datensatz kann es auswerten, anstatt hunderte Fragen zu stellen.
Ja, vor allem kann er sich halt auch immer weiterentwickeln. Ne? Wenn ich so ein komplexes Gerüst aus 15 verschiedenen Layern habe, sobald ich dann an einer Seite ziehe, ne, wir kennen das, glaube ich, auch noch alle. Nee, ja, das können wir jetzt nicht verändern, weil das verändert dann die Vergleichbarkeit mit dem alten. So funktioniert die Welt halt leider nicht. Ne? Einfaches Beispiel war, als ich zu Deloitte dann kam, war so, ja, das ist irgendwie cool, aber Deloitte macht halt große End-to-End-Transformationen für Unternehmen und so weiter. Können wir da nicht noch ein bisschen mehr machen? Ja, können wir machen. Müssen wir ehrlicherweise nur ein Wort in der Befragung ändern und wir fragen nicht mehr, hast du in letzter Zeit Werbung gesehen, die dir sehr gut gefallen hat? Denn die Erbsünde der Werbung ist, was wir dann entdeckt haben, auch eine Erbsünde der Wirtschaft. Weil 90% von dem, was Unternehmen da so machen, haben die Unternehmen ein großes Interesse dran, die Menschen nicht immer. Also fragen wir schlicht und einfach, hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit einem Unternehmen, der Ihnen sehr gut gefallen hat? Und da entdecken wir eben die ganz seltenen Punkte, wo Unternehmen mit ihren Aktivitäten im Bereich Customer Centricity Menschen nicht nur physisch erreichen, interessieren, sondern sie sogar begeistern. Und das hat sich als sehr, sehr fruchtvoll auch herausgestellt, weil die Menschen tatsächlich solche Momente haben, ist die gute Nachricht, darüber bereit sind zu erzählen und da entdeckt man Sachen, von denen man sonst nichts weiß.
Und das Ganze mit einer Frage. Also ich hatte auch schon Projekte gemacht oder die Klassiker, man hat 100 Felder circa in einem Projekt, Minimum, manchmal sehe ich Projekte mit 1000 Feldern von einem Datensatz bis alle Webdaten, sonstige Datensätze übertragen werden und dann kommt die Fachabteilung und sagt, wir brauchen hier ein neues Feld, dann wird es eingebaut, das stimmt das Format nicht mehr, muss wieder die ganze Pipeline durchziehen, da schaue ich schon neidisch auf deinen Ansatz, dass du wirklich nur eine Frage hast, einen Datenpunkt, das ist ja plötzlich wirklich an wie ein Traum und auch das Vorgehensmodell ist natürlich cool. Man fängt leicht an mit einer Frage und kann es dann sagen wir, beliebig skalieren, es wird auch natürlich reduziert werden. Das hört sich schon sehr, sehr gut an.
Es kommt schon ein bisschen was dazu, aber das kann man dann eben sehr gezielt bauen. Also wir fragen mittlerweile noch die Touchpoints ab, an denen die Menschen diesen Moment hatten und wir fragen die Emotionen ab. Und der Rest sind da hinten einfach nur Standard-Socio-Demographics, die von unserem Partner YouGov, großer Shoutout hier, mitgeliefert werden. Und dadurch ist der Datensatz einfach und man kann den halt von den Standardsachen, die eben auch jedes andere Unternehmen kennt, die eröffnen einfach nur einen anderen Blickwinkel. Ich kann halt jetzt gucken, was sind die Excitement Points für einen bestimmten Touchpoint. Ich kann gucken, was sind die Excitement Points im emotionalen Bereich Freundschaft. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Haben wir im ersten Datensatz, in der ersten Runde Research entdeckt. Da war die Telekom das einzige Unternehmen, was signifikant das Gefühl von Freundschaft hervorgerufen hat. Ist schön genug, vor allem wenn sich die Marke mit Erleben was verbindet, seit Jahrzehnten positioniert. Und dann gucken wir, okay, an welchem Touchpoint hat das stattgefunden? Das ist natürlich bei den Menschen, weil Freundschaft so ein Menschending ist. Dann haben wir aber auch gesehen, dass die Telekom das Gefühl von Freundschaft auch mit ihrem Chatbot erweckt. Das heißt, sie haben einen Chatbot, der das Gefühl von Freundschaft erweckt. Fantastisch. Hätte ich das auf der grünen Wiese ausgedacht, hätte ich vorgeschlagen, da kommt der Werbefuzzi und sagt, ja, jetzt macht mal bitte einen Chatbot, der Freundschaft hervorruft, hätten die zu Recht gesagt, geh bitte. So habe ich den kreativen Prozess quasi ausgelagert, habe ihn quantitativ die Ergebnisse bekommen. Das heißt, ich habe quantitative Kreativität, die dazu auch noch kein Wort im Kuckucksheim ist, sondern realistisch ist, weil die Telekom hat es ja schon gebaut. Und ist so ein Chatbot ist der interessant? Ja. Ist der interessant für die Telekom? Ja. Ist der interessant für wahrscheinlich 80% aller anderen Unternehmen? Auch ja.
Und wie geht ihr dann vor? Also es hört sich jetzt schon so an, dass ihr mehrere Fragen habt als Auswertung, dass es nicht nur eine Frage ist. Macht ihr dann für die Telekom-Chatbot eine eigene Umfrage und dann kommen Ergebnisse zurück und dann sagt, okay, wir wollen nochmal das wissen, wir machen dann nochmal eine weitere Umfrage.
Nee, machen wir nicht. Also das ist wirklich, wenn man die entdeckt hat, und auch hier Full Declaration, das ist für so ein Podcast-Interview auch toll, Normalerweise darfst du als Beratung ja über nur wenig erzählen. Der Vorteil ist, alles, was ich hier erzähle, kommt von den Menschen. Also an dem Chatbot habe ich nichts mit zu tun gehabt. Alles, was der Research mir liefert, ist, das gibt es, das ist möglich und das begeistert die Menschen. So, was man machen kann, ist, wenn man sich dann so ein einzelnes Themenfeld gefunden hat, ne? Wenn man merkt, Chatbot-Freundschaft, Mensch, das finden ein paar Kunden interessant, dann kann man nochmal so eine, dann kann man diese Frage wieder die Linse so ein bisschen ändern und reingehen und fragen, na, jetzt gehen wir nicht auf einen bestimmten Markt oder Kontaktpunkt, sondern jetzt gehen wir auch wirklich auf Chatbots und fragen die Menschen, hatten sie in letzter Zeit Kontakt mit einem Chatbot, der ihnen außergewöhnlich gut gefallen hat? Den Datensatz habe ich leider noch nicht. Falls irgendeiner der Zuhörer da ein Projekt draus machen will, gerne anrufen.
Gerne. Auch vom Vorgehensmodell nochmal abklopfen. Wenn wir jetzt ich verstehe ganz klar, also man hat weniger Aufwand, das Ganze aufzusetzen, man hat weniger Technik im Hintergrund, die ganzen Datenstrukturen und Reformatierung, muss ein neues Feld einfügen, ist es dann unstrukturierte Daten, dann gibt es wieder bei der Auswertung Probleme, ist es strukturierte Datenbank, dann muss man wieder neu spalten, ganzes Schema ändern und sonstiges. Also da hat man einen riesen Vorteil, dass man das einfach hält. Und wie ist es jetzt dann bei der Analyse? Also ich sehe es auch bei Kunden, wenn man jetzt größere Datenmodelle hat, dann sagt der Kunde, ich will mal das, zoom mal da rein, ich will mal das filtern nach dieser Abteilung, also bei der internen Analyse, internen BI. Wie macht ihr das Ganze dann? Das sagt ihr dann, nee, wir können nur die eine Frage beantworten oder müsst ihr dann nochmal komplette Umfrage starten?
Nee, also das ist tatsächlich meistens einfach die Linse, die man ändert, ne? Weil so eine klassische Frage ist meine Zielgruppe. Naja, das kann ich ja einfach in Excel filtern. Dann filtere ich die Zielgruppe nach Alter, Einkommen oder was oder auch psychografischen Elementen raus und liefere den Datensatz. Also eigentlich nicht, aber klar, wenn ein Kunde eine andere Emotion drin haben will oder so, machen wir das natürlich auch. Aber das geht dann ja auch schnell. Ich glaube, die Einfachheit ist der eine Aspekt. Das andere, wo sich dieses Ding im Nachhinein als fantastisch erwiesen hat, ist, dass diese Frage quasi kreative Ergebnisse erzwingt aus den Daten, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und das ist, also mein Eindruck ist, eine der größten Probleme im Data-Bereich ist, oder so wie die Erbsünde der Werbung eben ist, dass gelogen wird und verkauft wird, so ist die Erbsünde von Data, dass es halt ein Blick in den Rückspiegel ist. Ich kann nur beschreiben, was schon da ist. Der Vorteil hier ist, es ist vielleicht immer noch ein Blick in den Rückspiegel oder in den heutigen Spiegel, aber es entdeckt Sachen, von denen man vorher nichts wusste. Und das ist dann automatisch ein innovativer und damit kreativer Gedanke. Und da also dieses Erzwingen der Daten, mir etwas Neues zu liefern, das ist für mich im Nachhinein auch so, ne, nach der Uni-Karriere, ist eines der tollsten Dinge.
Da komme ich nochmal auf die Frage, oder besser gesagt, du hast schon von der doofen Frage stellen gesprochen. Warum ist das wichtig und wie sieht so eine doofe Frage aus? Hast du da so ein Beispiel?
Ja, es sind die zwei, die ich gerade eben gesagt habe, die funktionieren aus meiner Sicht fantastisch. Also die Wahrheit ist wirklich, die doofe Frage ist halt die schwierigste, ne? Weil wenn ich weiß, ich habe nur, also das ist auch aus der Not damals geboren gewesen, ne? Weil das war kein Projekt, das war ein Hobby, ne? Was man irgendwie nebenher machte, dann musste man noch Geld kriegen von dem Panel, Research Panel Anbieter, dass die uns die da, so, und die sagen dann relativ schnell, ja, können wir machen, aber da kriegt er nicht viel Fragen für. So ist das halt entstanden, also ich kann da kein Rezept sagen, aber Not und Geldmangel schaden zumindest nicht.
Und dann kommt man auf die doofen Fragen sozusagen.
Und das ist vielleicht die andere Verknüpfung zu Interviews. Am besten sind immer die Fragen, wo man die Leute ans Erzählen kriegt. Und das ist meistens ein bisschen Trial and Error, aber wenn du eine Frage hast, die in einer großen quantitativen Umfrage Menschen zum Erzählen bringt, dann weißt du, da ist irgendwas. Das ist so vielleicht der andere kleine Tipp noch.
Also die Frage ist dann offene Frage, nicht haben Sie Telekom-Werbung letzten genau, zwei Wochen geschaut, sondern sie sagen dann, was war ihre letzte Werbung. Dann hat man ein Freitextfeld, nicht ja und nein, und dann können sich die Teilnehmer da austoben sozusagen und dann Freitext reinbringen. Danach kann man dann mit NLP andere Prozesse das Ganze auswerten. Sehr gut, dann kommen wir nochmal weiter. Du hast gerade das Hobby erwähnt, dass du das als Hobby gemacht hast. Du hast auch noch ein anderes Hobby, nämlich The 30-Minute University. Das ist auch noch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kannst du auch noch darüber was erzählen.
Aber vielleicht ist das die zweite dumme Frage, die ich in meinem Leben gestellt habe. Und es fing tatsächlich an, in meinem Bereich damals, ne, so Kommunikationsstrategie, Markenstrategie, Marketingstrategie. Da gucken wir tatsächlich immer so ein bisschen zu den Engländern, vor allen Dingen den Engländern auf, ne, weil die Kommunikation können die tatsächlich besser, Werbung ist bei denen auch lustiger, Marketing ist intelligenter, charmanter, emotionaler. Und irgendwie hatte ich an einem schlechten Tag das Gefühl, warum zur Hölle gibt es in Deutschland keine brauchbar ausgebildeten Strategen, sondern nur Leute, die irgendwie Meinung verkaufen oder so. Das habe ich gepostet als Rant. Und anstatt das, was eigentlich hätte passieren sollen auf LinkedIn, Mensch, was bist du für ein Trottel oder ein Schnösel, haben tatsächlich viele Leute geantwortet, ja, ich würde gern Strategie lernen. Und noch überraschender haben ganz viele Leute geantwortet, ja, ich bringe gerne Leuten was bei. Und dann haben wir einfach angefangen, die zu verknüpfen. Und ne, da ich das Gefühl habe, wenn sich jemand freiwillig meldet und sagt, hey, ich bringe mal eine Erfahrung ein, kann ich nach nicht viel fragen. Also machen wir mal 30 Minuten. Und das haben die alle gemacht. Und das ist seitdem irgendwie, wächst das immer weiter. Das sind mittlerweile fast 9000 Leute. Wirklich vom DAX-Vorstand, Gründer, globaler Agenturchef bis ganz Junior-Planner, Investmentbanker, also es ist wirklich querbeet. Die Leute, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, wir haben 1800, 1900 Sessions verknüpft. Wir haben noch kein einziges, ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, worüber die reden, ne, weil sobald ich mich da einbringe, das ist hier der doofe Teil, ne, sobald ich der Schlaue bin und das Programm, die Agenda und die Themen festlege, kriege ich auf der Skalierung gar nicht hin. Also verknüpfe ich die einfach. Also der Witz oder halbe Witz ist immer nur, naja, ich bin der Chief Email Forwarder. Ne, ich mache nichts anderes, als die verknüpfen. Und auch hier, das ist mega gutes Karma. Ne, bei 1800, 1900 Verknüpfungen, ich bin noch kein einziges Mal enttäuscht worden. Man hat ja Angst. Ne, ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wie die sich verhalten. Und vor allem, wenn dann halt irgendwie so ein Typ oder eine Typin da sitzt, die irgendwie deutlich siebenstellig, wenn nicht sogar achtstellig verdient, und dann verknüpfst du die mit irgendeinem Studenten aus dem Land, wo ich noch nie war und wahrscheinlich auch nie hinkommen werde. Uff, da geht so Klein Gordon, der in der Beamtenstadt Bonn aufgewachsen ist, ganz schön die Düse. Aber nee, die finden das toll. Und das ist super.
Also das heißt, die Teilnehmer, wenn jetzt ein Data Science Anfänger hier drin ist, geht da einfach auf dein LinkedIn-Profil, genau, klickt dann auf die 30-Minute University oder googelt es gleich direkt, genau, meldet sich an und kriegt dann potenziell ein Gespräch mit einem DAX-Vorstand, genau, oder mit einem Leiter von Data Science und umgekehrt genauso. Natürlich, wenn jetzt ein Zuhörer Head of Data Science ist, kann sich auch anmelden und dann ist er Mentor, kriegt ein Gespräch 30 Minuten und kann seine Erfahrungen weitergeben.
Genau. Und kriegt, also auch hier, vielleicht übernehme ich das jetzt als Claim nach dem Gespräch, ist wahrscheinlich die dümmste University der Welt, weil wir an den Inhalten eben nichts machen. Auch der Aufwand ist minimal. Ne? Du sagst halt nur einmal, Mensch, und schreibst unter unserem Post, Mensch, interessanter Mentor, dann verknüpfen wir dich oder verknüpft dich einer von uns. Und wenn du Mentor werden willst, ist dein Aufwand darauf beschränkt, uns zwei Sätze über dich selbst zu schreiben. Dann geht das bei uns in die Database, geht automatisch in die Posts rein, und wenn dich ein Mentee aussucht, dann musst du 30 Minuten Fragen beantworten. Aber die meisten Leute, die Mentor werden wollen, macht das keine Probleme, 30 Minuten Fragen zu beantworten.
Ja, und die andere Frage ist, ist dann auf Englisch. Also wir werden jetzt nicht Deutsch mit Deutsch verknüpft, sondern global, weltweit.
Kannst du dir aussuchen. Ne? Also wenn du Mentee bist und dir einen deutschen Mentor aussuchst, suchst du dir einen deutschen Mentor aus. Und dann könnt ihr auch Deutsch reden. Das ist uns, wie gesagt, alles wurscht.
Ah, das kann man dann auswählen. Gibt dann ein Profil, wo man sagen kann.
Ja, genau. Du siehst die Profile auf LinkedIn. Kannst du dir ja angucken vorher. Ja, aber meistens ist schon Englisch. Also wir haben lustig, jetzt wo du es sagst. Es gibt so eine hartnäckige, aber irgendwie finde ich es halt auch ganz coole spanische oder spanischsprachige Community. Die reden auch echt einfach gerne komplett in Spanisch. Ne? Und dann eine von unseren Kolleginnen ist aus Ecuador, glaube ich. Die postet es dann halt auf Spanisch. Habe ich keine Ahnung, was die da postet. Mein großes Latinum reicht mir da nicht mehr. Auch das, also die University lehrt mich tatsächlich, den Menschen zu vertrauen. Also wenn ich irgendwas gelernt habe, und wir haben da jetzt echt statistisch auch eine ganz gute Anzahl erreicht, es, so richtige Arschlöcher sind scheinbar echt selten.
Aber laut, und die merkt man dann, was sie von
Online-Kurs kennt. Null, also haben wir bis jetzt nicht gehabt. Das ist unfassbar.
Ja, sehr schön. Also ich melde mich auch mal an. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ich bin gespannt.
Ich schicke dir den Link gleich.
Aber hört sich auf jeden Fall spannend an. Dann haben wir jetzt schon die zwei Themen besprochen. Also wie sieht es aus mit dem Data Science Projekt, Strategie, Skalierung, einfache Fragen, alles einfach halten, skaliert das ganz gut. Dann haben wir jetzt nochmal die 30-Minute University, auch dann anklicken für Data Science, denke ich, ist auch sehr gut, um dann nochmal Mentor, Mentee zu bekommen, je nachdem, was man sucht. Und dann kommen wir jetzt nochmal zum Abschlussthema. Was sind deine 1 bis 3 Tipps für Data Science Anfänger oder Profis auch? Also eins hat man ja schon mit doofe Fragen stellen.
Also ein bisschen esoterisch wahrscheinlich. Also Data und Science ist ja so die Steigerung von Hard. Aber wenn du merkst, und das verbindet die 30-Minute University und auch die Excitement Points, wenn du merkst, dass du auf ein Thema mehr Antworten kriegst, als du Fragen gestellt hast. Das heißt, wenn das Ding anfängt, wie so ein Schneeball selber zu laufen, dann mach genau das und nichts anderes. Nichts anderes. Weil das ist was ganz Seltenes. 99% meiner Projekte, und ich vermute auch bei euch, musst du dich quälen, bis irgendwas rauskommt. Nochmal und nochmal. Und auch nur ansatzweise das Gefühl hast, da rollt was von alleine. Geh mit. Weil das sind die faszinierendsten Sachen. Weil wenn Sachen von alleine in Bewegung kommen, wenn Menschen da von alleine Energie, Zeit reinstecken, da würde ich immer hingehen. Da wird es immer am spannendsten. Und dann vielleicht ein Stückchen weniger esoterisch, weil wenn was von alleine ins Rollen kommt, hast du eine Skalierungschance. Und um meinen guten Freund von mir, der hat einen Venture-Fonds, zu zitieren, naja, was nicht skaliert, ist ja irgendwie, willst ja nicht bis zur Rente arbeiten, oder?
Ja, sehr schöner Tipp. Hatten wir auch noch nicht, also da, wo viele Leute dann mitmachen, wenn man mal was gestartet hat, soll man dabei dranbleiben, jetzt mal vereinfacht, aber gilt natürlich nicht nur für Data Science Projekte, auch wenn man ein bisschen Data Engineering, wenn man mal was angefangen hat, dann kommen mehr Leute mit, dann läuft das richtig los. Sehr schön, ja. Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Wie gesagt, wir haben die Skalierung angeschaut, ganz wichtiges Thema, auch will ja nicht bis zu Ende arbeiten sozusagen. Und dann nochmal Mentoring, ich denke, es ist auch für alle interessantes Thema, auch im Data Science Bereich, einfach sagen, ihr seid vom Data Science und mal schauen, was dabei rauskommt, wenn man Spannendes findet. Also vielen Dank, Gordon, dass du heute teilgenommen hast.
Ich habe zu danken. Mir hat das sehr viel Freude gemacht.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.